Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen jede Woche über Themen, die den Kinder- und Jugendfußball besprechen. Wir, das bin zum einen ich, der Joscha, einer der Gründer von Advance Football, und auf der anderen Seite der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Wir hatten eine Woche Podcast-Pause. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, aber dafür mit umso mehr Energie heute bzw. jetzt. Wir haben spannende Themen mitgebracht und ich hätte gesagt, wir starten direkt mal mit dem ersten Thema bzw. mit der ersten Frage. Und zwar, ich bin seit langem treuer Nutzer eurer Plattform und habe keinen Podcast verpasst. So, dann geht's jetzt noch weiter, das spare ich euch. Nun zu meiner Frage. Ich trainiere eine U11. Meine Jungs haben das intensive Spiel durch eure Formen absolut verinnerlicht. Wo ist das Problem? Ich habe kein Training, wo meine Kühlpacks nicht zum Einsatz kommen. In Spielen wird seitens der Trainer oder Schiedsrichter das Spiel wegen Foulspiel ständig unterbrochen. Ich erkläre ihnen immer wieder, dass sie nicht blind stochern sollen. Zeige ihnen, dass sie den Gegner anlaufen und dann zupacken sollen, wenn der Gegner den Ball vorbeilegen möchte. Habt ihr eine Idee, wie ich das in die Kinder reinbekomme, ohne die Intensität aus den Zweikämpfen zu nehmen? Mit sportlichen Grüßen. Das ist mal eine sehr, sehr coole Einsendung, muss ich sagen.
Das denke ich auch. Also es ist ja schon so weit, also das ist auf so auf dieser Stufe, auf dieser Treppe, in der wir auch irgendwie denken und über die Trainingspyramide und sowas bei diesem Thema Intensität schon angekommen und das als Standard zu haben im Training. Also da, wo viele sich ja noch beschweren über die Kinder gehen nicht richtig in die Zweikämpfe, das ist zu lasch irgendwie, das, sie machen nicht richtig mit oder sowas, ist es jetzt fast schon ein Luxusproblem, dass ich Kids da habe, die zu sehr gewinnen wollen, die zu sehr den Ball haben wollen, die zu sehr Bock haben, da irgendwie reinzujagen, reinzuscheppern. Verstehe aber auch quasi das Problem, das sich daraus jetzt ein Stück weit ergibt, weil je nachdem, schreibt er, wie alt die sind eigentlich irgendwo?
Nee.
Ist natürlich so dieses Thema, das ist unfair und dass es für Reibereien sorgt und dass dann so ein Foul auch dafür sorgt, dass es sich dann so hochschaukelt. Ich glaube, da ist auch die Gefahr dann groß, dass das passiert.
Ja, ganz kurzer Einwand, weil das ist ja ein Thema, das wir immer, das hatten wir schon ein paar Mal, das haben wir auch ein paar Mal schon besprochen, aber so wie ich diese Nachricht lese, ist es kein Thema innerhalb des Trainings oder innerhalb der Mannschaft. Also wir hatten ja schon, oder das wird der ein oder andere Trainer ja kennen, es wird mal ein bisschen ruppiger und dann finden Kinder nicht das Maß quasi der Intensität. Also im Sinne von, sie schaffen es nicht, ein intensives Spiel mit Unfairness zu unterscheiden und dann schaukelt sich das hoch und dann wird geweint und dann wird gefault und gedreht und eskaliert es. Und so wie ich diese Nachricht jetzt wahrnehme, geht es ihm nur quasi um den Kontakt mit Externen. Also intern oder in der Mannschaft, im Training, scheint es zu passen.
Ja, aber er schreibt doch, ich habe kein Training, wo meine Kühlpacks nicht zum Einsatz kommen.
Ja, aber er schreibt
nicht. Er ergänzt das mit, in Spielen wird seitens der Trainer oder Schiedsrichter das Spiel oft unterbrochen.
Ja, genau. Aber also er schreibt nicht, in meinem Training eskaliert es zu oft, weil die Intensität zu hoch ist, sondern es passiert halt was, weil die Intensität, also verstehst du?
Sie treten sich auch im Training.
Ja,
nicht mit Absicht, sondern aus Intensität einfach.
Ja, genau, ja, aber nochmal, das Problem, das ist meistens.
Das ist nicht unfair, oder was willst du mir jetzt genau sagen?
Genau, das möchte ich damit sagen. Das, was wir schon ein paar Mal thematisiert haben.
Ja,
dass
es
nicht unfair wird. Also, dass Kinder nicht zwischen unfair und Intensität unterscheiden können.
Das meine ich, das schreibt er nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das entweder ab und zu mal passiert, weil je nachdem, wie alt die sind und weil er schreibt, die Trainer entscheiden oft auf Foulspiel in den Spieltagen. Das klingt jetzt nicht so wie eine B-Jugend, sondern ja irgendwas, wo auch die Coaches am Spielfeldrand dann über, also so Fairplay-Liga-mäßig, also heißt, ich gehe davon aus, dass es vielleicht maximal eine U11 ist. Ja, genau. Und dass der in der Altersstufe das dann trotzdem sich entwickeln kann, zumindest bei dem einen oder anderen Kind, wenn es halt zweimal getreten wurde, zu heftig von einem Spieler, der es noch intensiver macht. Dass da Diskussionen vielleicht nicht ganz ausgeschlossen sind. Aber das ist rein spekulativ von mir. Meine mein konkreter Vorschlag jetzt für diesen Fall wäre, das im Training zu ahnden. Also wir hatten auch früher immer wieder diese Herausforderung und auch jeder hat zumindest mal vielleicht ein oder zwei Spielerinnen oder Spieler, die dazu neigen, vielleicht das eher zu tun. Und für mich war es eine gute Lösung, anzufangen, die Dinge so im Training zu bestrafen, wie sie dann eben auch im Spiel bestraft werden. Also was im Spiel ein Foul ist, ist auch im Training ein Foul. Und dann mich zu fragen, was ist die Konsequenz, die ein Spieler davon abhält, quasi von hinten dann da rein zu jagen. Wenn ich dann meine Abschussspiele oder auch meine Spielformen, Umschaltspiele und sowas mit der Regel mache, jedes Foul ist ein Elfmeter oder sowas, oder jedes Foul ist ein Punkt für den Gegner, dann sind es, glaube ich, gute Möglichkeiten für mich, dass ich dieses Verhalten bei den Kids klar mache. Erstmal, was ist ein Foul? Dann muss ich als Trainer aber auch wirklich jedes Mal konsequent entscheiden. Also ich muss bei jeder Situation, die so 50-50 ist, auch klar sagen, weiter oder Foul, damit da nicht eben der Interpretationsspielraum wieder entsteht, sondern ich mache das jedes Mal. Die Kinder können sich darauf verlassen, dass ich sage, okay, stopp, Foul. Freistoß oder auch im Abschlussspiel mit erstes Foul ist frei für jeden Spieler, so gelbe Karte mäßig, zweites Foul ist immer 2 Minuten oder 3 Minuten Zeitstrafe. Und das, glaube ich, wenn ich das konsequent im Training auch umsetze und den Kids zeige, dass es Verhalten gibt, das nachteilig ist, und das ist ein Foul eigentlich immer, also das ist ja immer Ballbesitz Gegner nach einem Foulspiel, und das würde ich dann im Training auch nicht mehr laufen lassen. So, und ich glaube, das ist dann gesund, weil Intensität ist weiterhin in Ordnung. Aber ich habe die Grenze, wo das Verhalten, was auch im Spiel ein Foul darstellen würde, das ist ab sofort auch im Training ein Foul mit der entsprechenden Konsequenz.
Ja, gehe ich mit. In der Praxis da einfach nochmal als Tipp für viele Trainer, weil dann kommt es ja zu Diskussionen und irgendwie, das war doch kein Foul und wie auch immer. Da ja unsere Erfahrung ähnlich wie wenn der Ball im Aus ist zum Beispiel, wirklich nur mit einzelnen Ansagen und Foul blau hat und quasi gar nicht erst in diese Diskussionsrolle zu gehen, sondern nur noch solche Regeln beziehungsweise Fouls kommunizieren mit einem Wort oder mit einem Sätzen, mit einem Satz und da quasi eine Klarheit reinzubringen, damit es auch nicht jedes Mal Thema ist. Und das ist was, das wird sich, so wie die Mannschaft sich anhört, nicht von jetzt auf gleich ändern, sondern das ist einfach auch, was das seine Entwicklung braucht, das mehrere Wochen braucht, und dann würde das aber auch funktionieren. So. Jetzt haben wir ja den Fall aufgemacht, dass das so ist, wie wir uns das gedacht haben oder dazu gedichtet haben. Was ist denn jetzt aber angenommen, die sind nicht so intensiv? Also es ist dieses klassische, naja, die spielen halt Fußball und Fußball ist halt ein Ball und eine Kampfsportart sozusagen. Deshalb gibt es ja auch Zweikämpfe und eine Kontaktsportart. Und das merken wir ja schon sehr, sehr oft auch in den Gesprächen mit Trainern oder auch wenn wir Trainingseinheiten machen mit fremden Teams. Es fehlt die Intensität komplett. Wie würdest du denn jetzt an den Spieltagen umgehen, wenn das, was deine Kinder zeigen oder das, was seine Kinder zeigen, eigentlich absolut legitim ist im Rahmen des Sportspiels Fußball, aber halt aufgrund von Unwissenheit oder aufgrund von falschen Annahmen der Gegenseite nicht so richtig zugelassen wird. Also du kannst deinen Kindern, ist ja extrem schwierig, deinen Kindern zu sagen, ja, eigentlich habt ihr schon recht, ihr macht es schon gut, aber heute müssen wir halt auf die Heulsusen achten, so ungefähr.
Ja,
also einmal Kommunikation gegenüber den Kindern und einmal Kommunikation gegenüber den gegnerischen Trainern.
Ja, wir hatten das früher, weil das Thema Zweikampfverhalten war eben, also das Coaching ja auch oft dieses, mach die Arme raus, mach die Hand raus. Also wenn du dribbelst, dann nimm eben den Arm, wenn man sich das vorstellt, so im rechten Winkel den Arm nach oben nehmen, zur Seite den Arm rausmachen, weil das ist das, wenn wir uns im Erwachsenenbereich das anschauen, wie Zweikämpfe geführt werden, dann sind die Arme im Zweikampf eben mit dabei. Ja, dann wird sich damit Platz verschafft, dann wird damit der Gegner weggedrückt, weggehalten. Das ist normaler Bestandteil eines Zweikampfs im Erwachsenenbereich, ist die Arme mitzunehmen. Und das war dann auch zwangsläufig Coaching in den ganzen 1-gegen-1-Formen und so weiter, Arme raus. Also wirklich für Abstand sorgen. Das hat wiederum in den jüngeren Altersstufen bei den Turnieren dafür gesorgt, dass es ständig abgepfiffen wurde. Weil die Schiedsrichter bei sich irgendwie im Rahmen der Lehrgänge, und das glaube ich ist auch oft bei den Trainern in den Altersstufen dann die Meinung, dass die Hand da nichts verloren hat. Also die Hand hat quasi nichts am Gegenspieler verloren. Und wenn man auch so Zweikampftraining sieht, dann ist es oft dieses Arm anlegen und dann so Schulter an Schulter ranrammeln. Und das hat ja mit dem Zweikampf im Fußball überhaupt gar nichts zu tun. Also der Arm ist ja nicht auf einmal weg. Also das ist ja weiterhin ein Werkzeug, das du nutzen darfst. So, das hat dazu gesorgt, dass wir ständig Freistöße gegen uns bekommen haben, weil die Kinder natürlich aus dem Training kennen, Arm raus, Gegner weghalten und wirklich Hand am gegnerischen Körper haben. Und das trifft auf Unwissenheit und vielleicht auch eine zu strenge Auslegung von Zweikampfverhalten. Und dann haben wir auch regelmäßig Freistöße gegen uns gepfiffen bekommen. Das war nervig, wird aber tatsächlich als Konsequenz zu so einem Spieltag sagen, ist halt so. Müssen wir halt noch ein Jahr warten, weil ab der D-Jugend pfeift das dann keiner mehr ab. Oder nächstes Wochenende der Schiedsrichter sieht es eben ein bisschen lockerer oder dann ist ein Gegner, der es auch macht. Ich glaube tatsächlich, ich hätte jetzt keine richtige Handhabe, weil ich das Verhalten in Summe für richtig halten würde, weil das ist ein anderes Beispiel als die Kinder sind so intensiv in Anführungszeichen, dass sie ständig Fouls verursachen, die wirklich Fouls sind. Also wo klar ist, okay, das ist jetzt einfach ein Foulspiel, weil er zu heftig den Kontakt sucht. Dann sage ich, das ist nachteilig für unser Spiel. Aber ein sinnvolles, gutes Verhalten, das auch per Regelauslegung keinen Freistoß nach sich ziehen sollte und das nur tut, weil das in dieser Altersstufe so gesehen wird, dann wäre es mir egal. Dann würde ich sagen, nee, Kids, bitte macht genauso weiter. Das ist richtig so. Müssen wir halt jetzt durch, dass uns jeder dritte Zweikampf da abgepfiffen wird.
Was ich auf gar keinen Fall machen würde bei so einem Spieltag, den gegnerischen Trainer quasi schon so ein bisschen zu primen, im Sinne von, ja, es kann sein, dass meine Jungs oder Mädels ein bisschen intensiver in die Zweikämpfe rangehen. Also vielleicht rufst du da nicht jedes Mal faul gleich mit rein, weil das wäre ein gefundenes Fressen für so klassische gegnerische Dulli-Trainer, die dann sagen, naja, das nehme ich mir direkt zur Brust und schrei alles weg oder pfeif alles weg, was da irgendwie an Intensität entsteht.
Ja, okay. Ich würde auch gar kein Gespräch suchen. Also zu niemandem, auch zum Schiedsrichter nicht. Also das ist normal und ja. Ich könnte es dann aber, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn es einfach öfter zurückgepfiffen wird oder der Trainer darauf reagiert, weil ich sage, ja, ich verstehe, dass es dann so aussieht, weil wenn das andere Kind sich gar nicht wehrt, dann sieht es natürlich auch irgendwie immer merkwürdig aus. Ja. Also dann hast du einen, der seinen Arm da rausmacht und gefühlt die Hand im Gesicht des Gegners hat und das andere Kind ist dann sehr verschüchtert, irgendwie auf Abstand ist. Und dann denkst du so, oh, das ist unfair. Ich glaube, dieses Bild entsteht schnell. Und dann glaube ich, könnte ich das bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen und sagen, ja gut, okay, pfeif halt ab, wenn du der Meinung bist, das passt nicht.
Ja, sehe ich auch so. Ich würde es auch gar nicht thematisieren tatsächlich. Also auch innerhalb der Mannschaft in der Vorbesprechung sozusagen. Ich würde jetzt nicht irgendwie das explizit jedes Mal nochmal irgendwie aufführen und sagen, weiß im Training ist es intensiver bei uns, achtet drauf, dass XYZ, das würde ich alles gar nicht machen, sondern ich würde es als normale Gegebenheit nehmen und so wie du sagst, es wächst sich im Laufe der Monate, Jahre wächst sich das raus. Okay, sehr gut. Sakko, hast du mir was mitgebracht?
Ich habe dir drei kleine Geschenke mitgebracht. Boah. In Form von Fragen. Ja, wir haben ja letztes Mal eingeführt, dass wir drei kleine Fragen dem anderen stellen. Und die habe ich jetzt für dich hier parat. Okay, für die erste Frage wäre es wichtig, dass du dich entscheidest, welche Altersstufe du trainierst für diesen fiktiven Fall.
Erwachsene.
Oh, okay, das ist nicht schlecht. Dann.
Das macht keinen Sinn, Erwachsene ist dumm, wir sind Kinder-Jugend-Fußball. Ich nehme eine D-Jugend.
Okay, auch gut. So, du hattest letztes Mal schon das Beispiel gebracht, dass die Torhersteller in Deutschland auf die Barrikaden gehen und gesagt haben, okay, wir haben jetzt nur noch diese Dinger irgendwie produziert, jetzt macht damit was. Das ist jetzt auch so ähnlich. Es gibt nämlich nur noch eine begrenzte Auswahl und ein begrenztes Limit an Toren. Und du hast jetzt 4 Tore, die du auswählen darfst, um dein Training zu gestalten in deiner D-Jugend, die du trainierst. So, du darfst nicht mehr nehmen, nicht weniger. Du hast quasi immer diese 4. Und du musst jetzt sagen, welche Form von Toren würdest du nehmen, in welcher Anzahl? Heißt, also willst du 3 Jugendtore, 1 Minitor oder 4 Minitore, brauchst gar keine Jugendtore. Also für welche Form und Anzahl der Tore würdest du dich entscheiden?
Naja, das kommt ein bisschen auf den Landesverband an, in dem ich spiele. Also spiele ich da auf große Tore, also im Sinne von Erwachsenentore? Oder
9 gegen 9 Jugendtore.
5x2, okay. Ja. Dann nehme ich 5x2 Tore und 2 Minitore. Oder darf ich die nicht mischen?
Doch, so dürftest du mischen.
Ja. Ja, das ist ein absoluter No-Brainer.
Wieso?
2 5x2, naja, ich möchte schon gerne ein Abschlussspiel machen mit meiner D-Jugend und ich würde gerne ab und zu mal Minitore nutzen für die ein oder andere 1 gegen 1 Form.
Ja, okay, aber das ist ja genau die Sache. Also kannst ja dein alles Antoninho-Varianten kannst du nicht mehr spielen. Außer mit so einem beschissenen Dribbeltor.
Ein Dribbeltor oder
ja,
kleiner Tipp von mir, kein Dribbeltor, sondern ein Stangentor bauen und hinter das Stangentor machst du 3 Pylonen, die quasi umgeschossen werden müssen, anstatt durchzudribbeln. Macht den Kindern auch Spaß.
Deinen 13-Jährigen, die haben da bestimmt ganz lange ganz viel Spaß dran.
Welche Kombination würdest du denn wählen?
Ich neige dazu, glaube ich, eher mehr Jugendtore zu nehmen. Das wiederum wird vermutlich abhängig sein von der Anzahl, also von der Gruppengröße.
Ja.
Wenn du jetzt von 13 Kindern im Kopf ausgehst oder 12, dann finde ich deine Auswahl gut. Würde ich es, glaube ich, auch so machen. Wenn ich jetzt aber irgendwie so 16, 17 Kids hätte, dann wüsste ich nicht, ob mir nicht noch ein drittes Jugend- oder ein viertes Jugendtor gut tun würde, damit ich so Sachen im doppelten Aufbau spielen kann. Und dann mache ich halt eine Stange ins Tor, verkleine dadurch die Zielfläche, weil das würde gehen. Aber Minitor kann ich ja nicht vergrößern, das ist ja dann so groß, wie es ist.
Ja, das stimmt.
Heißt, ich könnte aus 4 Jugendtoren könnte ich auch so eine Art von Ninio-Varianten spielen, selbst das Carsten 2 gegen 2 oder sowas. Ja, das ist eigentlich eine geile Idee, das müssen wir uns mal überlegen, dass ich das auf normale 5x2 Meter Tore spiele. Aber ich glaube, davon hängt es ab.
Zweite Frage. Das ist mir noch
die zweite Frage an dich, Joscha. Geht denn jetzt durch deine Auswahl in eine ähnliche Richtung? Und zwar, du musst eine Sache streichen für dein Training. Also jetzt, wir lösen uns von dem Gedanken, dass du eine bestimmte Torauswahl hast und darfst jetzt wieder für dein Training mit deiner D-Jugend auch alles verwenden, was am Material da ist. Du musst jedoch eine Sache streichen. Entweder du streichst für immer das Abschlussspiel, also das Training endet immer mit einer Übung beziehungsweise einer Spielform, so Umschaltspiele oder sowas. Du dürftest aber jetzt nicht 3 gegen 3 von Ninio-Rundlauf sagen, das wäre immer noch für uns Kategorie Abschlussspiel, sondern so ein 2 gegen 1 auf ein 2 gegen 1 oder 2 gegen 1 Wettrett, das wäre immer die letzte Übung, die Kinder hätten nie wieder ein Abschlussspiel. Oder
aber hätten sie ein Spiel innerhalb des Trainings? Also dürfte ich mit einem Anfangsspiel starten?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich sag ja. Dürftest du. So. Oder du streichst jede Übung, die auf 5x2 Meter Tore gespielt wird. Heißt du
mit
das?
Mit meiner D-Jugend.
Ja. Heißt kein Torschussrundlauf im Hütchenwald.
Dann entscheide ich mich gegen das Abschlussspiel.
Okay, also, nie wieder Abschlussspiel.
Nö, kein Abschlussspiel, sondern dann gibt's halt davor. Und Tschechenrolle, darf ich das spielen?
Nein.
Ja, okay, aber dann entscheide ich mich definitiv fürs Abschlussspiel, weil ich würde halt von der Grundlage her würde ich es quasi so machen, dass ich am Anfang ein bisschen strukturierter trainiere, dann habe ich den Mittelteil, wo ich lange, lange spiele und dann habe ich am Ende quasi nochmal irgendeine 1 gegen 1 Form, Fangspielform, irgendwas Techniklastiges, je nachdem.
Trainingsphilosophie Deutschland 2.0.
Quasi.
einmal umgedreht.
Ja, also das ist ein No-Brainer für mich.
Auch nochmal ein No-Brainer. Wie denkst du, entscheidet man, also wie denkst du, entscheidet der durchschnittliche Kinder- und Jugendtrainer? Oder anders, der durchschnittliche
Jugendtrainer? Der entscheidet sich auch gegen das Abschlussspiel, aber aus einer anderen Motivation heraus, weil er sich denkt, Abschlussspiel ist eh nicht so wichtig, leider Gottes, wenn er jetzt nicht gerade Hörer dieses Podcasts ist. Also ich glaube, die Antwort wäre die gleiche. Der Gedanke dahinter wäre, ich brauche kein Abschlussspiel, ich mache einfach noch 30 Minuten länger eine Passform. Das ist, glaube ich, die Gefahr, die ich da sehe.
Ja, wobei genau das kam mir als Gedanke, der macht jetzt lieber 30 Minuten eine Passform. Also er sagt, okay, ich mache 30 Minuten Abschlussspiel weiterhin und ich brauche für den Rest meines Trainings sowieso nicht so viel Tore, weil ich isoliert das Passspiel mache, weil ich isoliert mein Dribbling mache. Dann mache ich einfach 45 Minuten quasi meine isolierten Techniksachen und danach können die kicken. Also da habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch eine Auslegung sein könnte dieser Frage. Dass man sagt, ey, geil, weil im Abschlussspiel habe ich die immer sowieso einfach nur bolzen lassen und davor kann ich jetzt mein Training machen und habe noch eine gute Ausrede.
Ja. Nee, wie gesagt, ich bleibe ganz klar, Abschlussspiel wird gestrichen und dafür wird davor die 60 Minuten gespielt.
Okay, dann komme ich zu meiner dritten Frage. Du musst dich entscheiden. Wir sind wieder in einer D-Jugend, die du trainierst. Und zwar entweder nie wieder Anweisungen geben oder nie wieder Fragen stellen.
Im Fußballkontext auf dem Platz. Also als Form meines Coachings.
Ja, deine Interaktion mit den Kids in Bezug auf diesen Sport, ja. Also du dürftest jetzt auch nicht fragen, hast du das verstanden? Das dürfst du nicht mehr fragen.
Hast du dir das Bein gebrochen? Sollen wir einen Notarzt rufen? Das dürfte ich fragen.
Ja, das.
Boah. Nie wieder fragen oder nie wieder Anweisungen? Also, ich müsste wahrscheinlich korrekterweise sagen, nie wieder Anweisungen geben. Ich glaube aber in der Praxis ist es besser, eine richtige Form der Anweisung zu finden. Also ich würde eher auf die Fragen verzichten als auf die Anweisung. Weil ich einfach glaube, dass du durch sehr klare Anweisungen und nicht sehr einnehmende Anweisungen, glaube ich, mehr rausholen kannst bei den Kindern als nur durch Fragen. Vor allem, glaube ich, im D-Jugendalter. Ich glaube nämlich, dass ich in der E-Jugend zum Beispiel oder in der F-Jugend würde ich, glaube eher anders entscheiden. Also da würde ich eher sagen, eher Fragen als eher Ansagen.
Ah, D-Jugend ist der zeitliche Knackpunkt für dich?
Ja, kommt ein bisschen auf die geistige Reife meiner Mannschaft an.
Würdest du sagen, ab der D-Jugend, also alles, was älter als D-Jugend ist, würdest du dann auch immer auf Anweisung setzen? C, B, A, Herren, Frauenbereich?
Ja, so richtig sinnvoll ist das eigentlich auch nicht, weil man könnte natürlich auch argumentieren, dass ab der D-Jugend kriegen die mehr als zwei Sätze raus dem Trainer gegenüber oder zwei Wörter. Man könnte mit denen in den Austausch gehen. Das ist ja nur theoretisch so, in der Praxis ist das ja auch nicht so. Nee, ich würd sagen, ab der D-Jugend ist der Knackpunkt, ja.
Okay, interessant.
Was würdest du denn wählen?
Ich glaube, ich hätte mich anders entschieden. Ich glaube, ich hätte mich für nie wieder Anweisungen entschieden, aber auch aus einem sprachlichen Trick heraus, weil du ja zu jedem Zeitpunkt deine Anweisung mit einem Kannst du zu einer Frage machen könntest. Also, so, kannst du mal wieder zurücklaufen? So, dann ist
das ist kein, okay, das ist keine Frage. Also, okay, dann das ist keine Frage. Das ist auf der Appellebene eine Frage nach Tun von Taxis.
Solange du mit der Stimme hochgehst, ist
das. Ja, Frage. Genau. Nee, ich würde tatsächlich, wie gesagt, ich würde mit Ansagen arbeiten, Ansprachen, Ansagen und weniger mit Fragen.
Ich glaube, es wäre einfach deutlich, also zeitlich deutlich effizienter. Wir merken es ja schon auch und ab und zu gibt es auch die Fragen, die wir eingesendet bekommen. Ja, was mache ich denn, wenn, also ich stelle ja viele Fragen im Training und so und die Kinder fangen dann jetzt an, lange zu antworten. Und das blockiert Training ja auch schnell. Mhm. Heißt, dieses extrem schnell, kompakte. Und ich glaube, wozu man die Kinder dann in diesem Szenario eher erziehen müsste, wäre, dass sie also so mündig werden als Sportler, dass sie dann auch wissen, dass sie was sagen dürfen. Also es gibt klare die Anweisungen von mir, aber jedes Mal, wenn sie es nicht verstanden haben oder anders sehen, müssen sie irgendwann, glaube ich, lernen oder gelernt haben, dass sie mir dann auch Widerworte geben dürfen oder dass sie aktiv nachfragen müssen. Genau aus dem Grund, weil ich eben nicht nochmal nachhaken werde. Und das, glaube ich, könnte so rein für die Kultur, für die Atmosphäre, die dann da so herrscht, könnte es auch ein ganz interessanter Twist sein, wenn man sich das mal so auferlegt, das eine Extrem oder auch das andere Extrem zu machen. Also ich dachte mir so, wäre irgendwie ein cooles Experiment, da bist du in so einer Trainingswoche, dienstags keine einzige Anweisung mehr geben, sondern alles fragen und donnerstags keine einzige Frage mehr stellen, sondern nur noch Anweisungen. Einfach ein bisschen gucken, wie, also was das mit einem selber macht.
Ja,
ist definitiv, ja.
Das ist spannend. Lass uns weitermachen. Und zwar nächste Frage, die ist sehr lange, ich kürze. Hallo, liebes Advanced Football Team. Ich bin als klassischer Elterntrainer gestartet, mit anfänglichen Fehlern etc. etc. Jetzt springe ich ein bisschen. Nun zu meinem Problem. Mein Sohn, Jahrgang 2014, spielt aktuell in der D-Jugend und ist unglücklich. Seit ungefähr 3 bis 4 Monaten geht er nicht mehr gerne zum Training, lässt auch hin und wieder eine Einheit ausfallen. Training ist 2-mal die Woche, jeweils 1,5 Stunden. Natürlich habe ich meinem Sohn gefragt und nach seiner Antwort auch selbst einige Trainingseinheiten beobachtet. Gemessen an den zur Verfügung stehenden 90 Minuten Trainingszeit werden fast 60 Minuten darauf verwendet, um die Platzanlage zu laufen oder irgendwelche anderen Sprints und Ausdauerübungen zu machen. Selbst vor Liegestütz oder selbst seltsam anmutender Dehnakrobatik wird nicht Halt gemacht. Den Ball sehen die Jungs pro Einheit maximal 30 Minuten und dann meist noch von statischen Übungen mit viel Standzeit. Als die Jungs einmal in einer Einheit nachgefragt haben, wofür das Ganze gut sei, bekamen sie die Antwort, wenn ihr im Sommer ins Freibad geht, dann seht ihr gut aus. Ich springe wieder. Hinzu kommt eine Fülle taktischer Anweisungen, die viele der Jungs offenbar überfordern. In Spielen zeigt sich große Verunsicherung, kaum Zusammenspiel und häufige Einzelaktionen bis zum Ballverlust. Am Ende steht aus meiner Sicht eine verlorene Saison. Die Jungs entwickeln sich spielerisch kaum weiter und noch schwerer wiegt, sie verlieren die Freude am Fußball. Dabei könnte der Sport ein wertvoller Ausgleich sein und wichtige soziale Kompetenzen fördern. Auch für unseren Dorfverein wäre es essentiell, dass die Kinder mit Begeisterung dranbleiben. Was ich mir konkret von euch erhoffe, weiß ich selbst nicht genau. Viele Werkzeuge stellt ihr bereits zur Verfügung. Vielleicht hilft es schon, solche Situationen sichtbar zu machen, da sie vermutlich kein Einzelfall sind. Über Impulse oder Ratschläge, wie man in einem solchen Umfeld sinnvoll agieren kann, würde ich mich sehr freuen. Puh, da hat mir natürlich das Herz geblutet, als ich das gelesen habe. Und meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine erste Intention ist da jedes Mal zu diesen Vereinen zu fahren, zu den Trainern, und einmal eine Ansage zu machen mit meiner nicht vorhandenen Kompetenz geht natürlich nicht. Wie siehst du das? Was würdest du dem Lieben, ich habe den Namen vergessen, was würdest du ihm raten, beziehungsweise wie nimmst du die Situation wahr mit den Informationen, die du hast?
Eine Info hast du weglassen, die ich entscheidend finde. Er hat das Gespräch bereits gesucht. Also er ist auf den Trainer zugegangen, hat gesagt, er ist der Meinung, dass statische Übungen und Ausdauerläufe jetzt nicht so viel bringen in dieser Altersstufe. Und diese Aussagen wurden dann vom Trainer belächelt und haben nichts verändert. Heißt, für mich finde ich der erste Schritt eben mit dem Trainer zu sprechen, was meine Wahrnehmung als Elternteil eines der Kinder ist und auch irgendwie die Meinung des Kindes wieder zu spiegeln. Ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, auf so jemanden zuzugehen, weil im schlimmsten Fall ja deinem Kind Repressalien drohen. So dieses, dein Vater hat sich beschwert. Hat er aber gemacht. Die nächste Stufe wäre für mich eben zur Jugendleitung zu gehen. Am besten in dem Fall aber auch mit der Meinung der anderen Eltern. Also wie einen Elternbrief zu formulieren, unterschreiben zu lassen, auf den Jugendleiter zuzugehen und sagen, guck mal, bei uns ist der Zustand folgender. Alle Eltern sind damit unzufrieden. Es droht ein Weggang von einem essentiellen Teil dieser Mannschaft. Und das heißt für euch, keine C-Jugend mehr, keine B-Jugend mehr, keine A-Jugend mehr stellen können. Also weiß nicht, wie der Verein strukturiert ist, aber könnte es sein. ihr müsst was ändern, indem sich entweder der Trainer ändert in der Art und Weise, wie er arbeitet. Dafür haben wir hier auch schon eine Lösung parat, nennt sich Advanced Football. Wenn er ab sofort nur noch Übungen daraus verwendet, sind wir alle happy. Oder man muss den Trainer ersetzen. Jetzt ist nur schon Ende März. Heißt, bis zum Ende der Saison wird sich da vermutlich nicht mehr viel tun. Also Katastrophe wäre es, glaube ich, wenn ich wüsste, als Elternteil, dieser Trainer trainiert auch nächste Saison weiterhin diese Mannschaft. Dann wäre für mich, glaube ich, die Entscheidung ganz klar. Also ich würde die Eltern mitnehmen, zur Jugendleitung gehen, darstellen, Ultimatum setzen, sagen, wir wollen bis zum, keine Ahnung, 15. Mai die Entscheidung von euch haben, welcher Trainer das jetzt hier macht. Ja. Und wenn sich kein neuer findet, dann sind wir weg, dann suchen wir uns einen anderen Verein. Weil diesen Zustand, dass mein Kind nicht mehr motiviert am Sport teilnimmt, obwohl ich diesen Prozess moderiere, dem Kind gegenüber bereits in das Gespräch mit dem Trainer bin, das würde ich irgendwann nicht mehr aushalten wollen, auf die Gefahr hin, dass mein Kind dem Sport vollständig den Rücken kehrt.
Ja, Problematik, die er aber anspricht, ist dieses Dorfverein-Thema. Also du bist da irgendwie verbandelt. Also man kann es einerseits, kann man es als Last sehen, dass es so ist, also dass es ein Dorfverein ist und dass irgendwie alle irgendwie aneinander hängen. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es da aber dann auch eine persönliche Ebene gibt, vielleicht von anderen Leuten aus dem Verein, aus der Abteilung, die helfen können, dieses Problem zu lösen. Also ich müsste mir wahrscheinlich irgendwie angucken, wer in der Abteilung, und das muss ja ganz oft gar nicht die Jugendleitung sein oder der Vorstand, es gibt ja dann immer irgendwelche Strukturen und Menschen, die einen gewissen Einfluss haben in solchen Dorfvereinen, die müsste ich mir, glaube ich, mal zur Seite nehmen und mit denen drüber sprechen und versuchen, die auf meine Seite zu ziehen. Und wenn es am Ende vielleicht, weiß ich nicht, der Trainer der ersten Mannschaft ist so ungefähr und ich merke, der hat vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als alle anderen, dass ich mal mit dem spreche und sage, kannst du dir das Training mal angucken? Also ich habe das Gefühl, bei dir in der ersten Mannschaft wird viel gespielt im Training und ihr habt irgendwie ein ordentliches Training. Bei uns in der D-Jugend ist absolute Vollkatastrophe. Kannst du zu dem mal hingehen und sagen, es ist scheiße, was du machst, so ungefähr. Also, dass ich mir Unterstützer hole, suche auf unterschiedlichen Ebenen.
Ja, und deine Hoffnung oder doch, ja, Hoffnung wäre, dass das diesen Trainer verändert?
Das wäre 1A-Lösung, 1B-Lösung wäre dann eben, dass der Verein
erkennt. Sagt, ich mich am Arsch.
Ja, genau. Der Verein erkennt, es geht so nicht, wir finden jemand anderes. Also das ist ja jetzt kein neues Problem. Jeder zweite Breitensportverein hat dieses Problem, dass es irgendwo in der Jugend einen Trainer gibt, der sehr viel falsch macht, das dann dazu führt, dass wir eine sehr hohe Dropout-Quote haben.
Das ist das Schlimme. Also ich habe ja jede Woche Gespräche mit Vereinsfunktionären, die sich bei uns dann einen Termin buchen, über so ein Vereinsentwicklungsprojekt zu sprechen. Und dann kommt genau das raus. Also wir hatten eine große Abwanderung von Spielern. Ein Trainer ist gegangen und hat die ganze Mannschaft mitgenommen. Wir haben keine eigenständige CBA-Jugend mehr, weil da wurde vor 4 Jahren mal irgendwie Scheiße gebaut. Dadurch hatten wir keine Jahrgänge, die wir hochschieben konnten. Und es kam dann irgendwie nicht so richtig was nach. Also das ist eher das Schlimme, dass dann entweder die Jugendleitungen oder dann auch auf einer höheren Ebene die Vorstände diese Entwicklung überhaupt nicht wahrnehmen. Und so ein Trainer ist Gift. Also da ist, wie Arsene Wenger sagt, da hast du lieber keinen Trainer in der Altersstufe, als dass du einen schlechten hast. Und da ist genauso. Also egal, wer sich da an den Spielfeld ransetzt und 4 Tore aufbaut und da jedes Mal einfach nur ein Champions-League-Turnier spielt, da wäre wahrscheinlich mehr gerettet bei diesen Kindern, als das, was da aktuell getrieben wird. Und für zu viele Vereine und Jugendabteilungen ist dann aber halt so, ja, wir haben einen Trainer gefunden, da hört meine Verantwortung jetzt auf. Was der macht, da rede ich dem nicht rein, wir sind hier im Ehrenamt, ich kann denen keine Anweisungen geben. Das ist doch völliger Schwachsinn. Also wenn du siehst, dass da jemand völlig gegen die Interessen des Vereins arbeitet, indem er Mitglieder zum Austritt bewegt, durch das, wie er sich verhält oder durch das, was er auf dem Platz macht, dann hat das extreme Auswirkungen auf uns als Verein für die nächsten 2, 3, 5 oder 10 Jahre. Und diese Tragweite, nicht zu verstehen, was ein schlechter Trainer ausmachen kann. Und da ist das Kind ja jetzt schon im Brunnen gefallen. Also es wurde jemand verpflichtet, der hat es vielleicht gut gemeint. Und also was hier auch gar nicht rauskommt in der Frage, ist ja, dass der menschlich eine Vollkatastrophe wäre. Also er schreit die Kinder an und irgendwie ist total unfair und was auch immer. Nee, er hat halt von Fußballtraining einfach keine Ahnung. Und da hat man, glaube ich, als Verein dann verpasst, diese Einarbeitung so zu gestalten, zu sagen, dein Ziel in dieser Altersstufe ist folgendes. Die Methode, wie du das erreichst, ist jene. Das ist ja das, der Kern eigentlich unserer Zusammenarbeit mit Vereinen ist ja genau das zu tun. Also diese Leitplanken mal festzulegen, damit sowas nie wieder entsteht. Und das, da haben viele Vereine jahrelang einfach gepennt und müssen jetzt die Suppe auslöffeln, weil punktuell genau diese sehr schlechten Trainer am Werkeln sind und unsere Zukunft der Nachwuchsabteilung kaputt machen.
Man muss ja jetzt auch in dem konkreten Fall sagen, er schreibt ja, es betrifft nicht nur meinen Sohn, auch andere Spieler äußern Unzufriedenheit, ebenso einige Eltern. Also, weißt, wenn der jetzt alleine auf weiter Flur ist, aber wenn du schon Eltern hast und wenn das ein Dorfverein ist, ja, dann, also, geht's nicht anders.
Was ich mich ja frage, der Fragen-Einsender, der kennt ja unsere ganzen Inhalte schon. Na, wie wär's?
Ich kann nicht wegen der Arbeit, pipapo. Ja, das ist doch ein guter Punkt. Kollege, übernimm das Ding jetzt und hör auf rumzueiern. Und jetzt wieder aus der Verantwortung ziehen.
Ja, nur am Rand stehen und meckern, das hilft halt auch nicht.
Ja, also, werd mal selber aktiv. Der Verein ist sicherlich dankbar dafür. Gut, Sakko, eine letzte Sache habe ich noch. Oh. Und zwar, ich habe einen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist völlig random, also völlig zufällig. Ich bin auch, weiß ich nicht, wie drauf gekommen, aber ich möchte euch einen YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar heißt dieser YouTube-Kanal, die Videos von ihm heißen What if a man did a million soccer shots? Heißt dieser Kanal. Und es ist ein junger Mann aus dem asiatischen Raum, würde ich es jetzt mal nennen. Und der Kanal heißt Kotaro Yabe /Football. Und der macht nichts anderes, als seine Entwicklung zu dokumentieren, wie es der Name schon sagt, 1 Million Mal gegen eine Wand schießt. Und ihr könnt euch die Videos mal angucken, die sind auch sehr, sehr zufällig. Mal hat er auch ein Video, wo er sagt, what if a man did 10.000 1-gegen-1-Situationen. Und man sieht ihm aber dabei zu, wie er eben anfängt, Fußball zu spielen oder wie er noch sehr, sehr am Anfang ist und wie er jetzt momentan bei Schuss Nummer 65.000 ist, wo er einen Ball isoliert gegen die Wand schießt, also als Knuckleball. Und es ist einfach sehr interessant, irgendwie diese Bewegungsweiterentwicklung sich mal anzugucken. Das als kleiner Tipp, ich packe den Link dieses YouTube-Kanals mal in die Shownotes, guckt euch den mal an, guckt euch mal die ersten Videos von ihm an, guckt euch mal ein paar Spielvideos jetzt von ihm an und dann können wir in 2 Jahren, wenn er vielleicht bei, weiß ich nicht, 150.000 Schüssen ist, können wir uns nochmal drüber unterhalten. Ich fand aber die Idee irgendwie sehr, sehr witzig und fand es ein unterhaltsames Format, weil er tatsächlich am Anfang sehr, sehr unbeholfen ist und mittlerweile kann der links wie rechts einen halbwegs ordentlichen Schuss-Knuckleball gegen eine isolierte Betonwand schießen. Fand ich einfach witzig, würde ich euch gerne mitgeben. Das war mein Tipp der Woche für euch, falls ihr mal nichts zu tun habt, wenn ihr, weiß ich nicht, auf der Arbeit Langeweile habt.
So ein Tipp für den D-Jugendtrainer, den wir gerade gehört haben.
Ja, zum Beispiel. Sehr gut. Sakko, wir hören uns nächste Woche wieder und
Tosch. Bis dahin.
Ich sag danke, bis dahin. Tschüssi.
Tschö.